Seelenpott, der Podcast rund um Kommunikation, menschliche Geschichten und die dazugehörigen Emotionen. Wir beleuchten aktuelle Business-Themen und Social Media. Ein emotionales Feuerwerk. Messerscharf präsentiert von Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis.
Ingenieurswesen, Cybersecurity, Social Engineering, Digital Tech. Keine geringere ist heute bei uns im Studio als Jessica Fritz. Herzlich willkommen, liebe Jessica.
Oh, herzlich willkommen. Immer wenn das so jemand über mich sagt, dann steigt die Röte ins Gesicht. Als Ingenieur ist man ja doch immer ein bisschen mehr zurückhaltender. Aber freut mich, danke dir.
Hallo Jessica, guten Morgen. Jetzt hast du es direkt gesagt. Als Ingenieur ist man direkt ein bisschen ruhiger. Ich freue mich ja wahnsinnig, dass wieder Gleichgesinnte hier sind. Nur mit dem Unterschied, du bist ja Computeringenieurin, IT-Ingenieur, aber das wirst du gleich nochmal genauer sagen. Ich bin ja ursprünglich Bauingenieur. Also irgendwie bauen wir ja beide was, ne? Nur der eine Gebäude und du baust irgendwie IT. Also ich muss echt gestehen, ich weiß nicht, Bianca, wie es bei dir ist. IT, ne? Und alles, was mit Elektrik zu tun hat, IT, sind für mich böhmische Dörfer. Verstehe ich überhaupt nichts. Also wirklich nicht. Deswegen habe ich ein Arsenal an Fragen hier. Ich würde mal direkt anfangen. Jessica, Ingenieur, ja, kann ich, oder Ingenieurin, kann ich verstehen. Wie kommt man zur Computeringenieurin? Erzähl mal.
Erstens, also damals, wo ich angefangen habe zu studieren, war es einfach was Besonderes. Wir haben die ganze Zeit viel gespielt am Computer. Also ich habe ziemlich viel gezockt auch, ne, muss ich auch gestehen. Und da lag es sehr nahe. Du hast dann auch eine Affinität zum Programmieren. Wie funktionieren die Spiele? Was passiert da? Du bist sozusagen auch schon in so einer Szene drin. Also man kann ganz klar sagen Nerd-Szene. Und wir haben dann auch viel geredet und auch mein Ex-Freund ist auch Ingenieurinformatiker und dementsprechend, das war für mich so spannend, dass ich gesagt habe, das will ich unbedingt, ich will programmieren können, ich will wissen, wie Elektronik funktioniert und so weiter und das alles in einem Zusammenspiel und das war halt gerade damals der neue Studiengang bei uns an der FH und ich habe ja vorher noch ein Semester Sozialpädagogik studiert, weil meine Mutter auch Sozialpädagogin war und da dachte ich, naja, okay, das ist mein Weg. War es aber absolut nicht, weil ich schon das Ingenieursblut einfach von meinem Großvater und Familie einfach mitbekommen habe und ich schon immer Schraubenschlüssel, Hammer, ich war immer eine derjenigen, die überall alles repariert hat und da lag es ziemlich nahe, dass ich ganz schnell wechsle und das war echt eine beste Entscheidung.
Ist das tatsächlich so, dass du, das hast du jetzt eingangs gesagt, dass dieses Zocken dich auch da so ein bisschen hingebracht hat? Also wie funktioniert Tomb Raider im Backend?
Also das war nicht mein Spiel, ja, also ich, bei mir war es einfach World of Warcraft, ja, das hat mich total angefixt und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich verdammt gut war und ja, also du entwickelst wirklich eine Liebe. Du musst dir vorstellen, du bist dann auch nachts mit den Leuten, du machst sozusagen, du machst Aufgaben, alles und ich war, du hast so Gilden und da waren halt auch viele Professoren mit dabei, auch aus den Bereichen, weil wir haben extra so eine Struktur aufgebaut, dass wir trotzdem noch arbeiten gehen können, dass wir trotzdem unser Studium machen können und nicht irgendwie versacken hinter dem Rechner. Und dann hast du die tollsten Gespräche nachts mit Professoren gehabt über die nerdigsten Computersachen oder wie funktioniert das oder das hat sich so richtig zu einer Leidenschaft entwickelt. Mhm. Und dann war es überhaupt keine andere Entscheidung mehr am Ende.
Also meinst du diese Gespräche, diese klassischen Netzwerkpartys, die es damals gab, wo sich 6, 7 Leute in den Räumen eingeschlossen haben und dann Headset und meinst du sowas?
Sowas. Also ich gehöre zu denjenigen, die mit einer Chipstüte auf dem Schreibtisch eingeschlafen ist und am nächsten Tag die Tastaturabdruck im Gesicht hatte. Also das war ich. Das bin ich heute zum Glück nicht mehr, aber ich vermisse es ganz schön, muss ich sagen. Ne? Man muss es ja auch wie ein Hobby ansehen. Also andere haben ihre Bahn aufbauen im Keller und die anderen haben halt Computerspiele.
Ja. Jetzt muss ich doch mal direkt reingehen. Wir sind ja altersmäßig sehr nah beieinander, wie wir heute Morgen herausgefunden haben. Ja. Ich bin ja auch so ein C64-Kind. Hast du es auch gehabt? War das auch noch oder warst du schon die Amiga-Fraktion?
Nein, das hat sich, also wir hatten alle Computerarten, die es überhaupt gab und alles ausprobiert. Also ich ja wirklich mit einer Diskette, also wenn du schon das Alter ansprichst, also ich kenne Disketten noch, ja. Die habe ich in den Rechner reingeschoben und habe so alte Detektivspiele da drauf gespielt, ja, wo es wirklich einfach komplett nach dem Programmablaufdiagramm sich verhalten hat, ja, und eigentlich alles schon vorausschauend war. Aber man hat es geliebt, ja. Und dann gab es irgendwann diese Zeitschriften, wo du Programme abtippen konntest, um dir selber Spiele zu programmieren, ja. Und oh ja, also oh, schöne Zeit. Also es war einfach spannend. Und das habe ich mir halt auch für später vorgestellt, dass es so spannend bleibt. Und das ist halt auch
erklär uns doch einmal, du sagst World of Warcraft, das war so für dich so das Spiel schlechthin. Was ist das Faszinierende daran, dass man sagt, okay, ich kann mich in diese Welt verlieren? Und mach daraus, aus dieser Leidenschaft, aus dieser spielerischen Leidenschaft, mein Beruf. Wie kommt das?
Also am Anfang musst du ja erstmal angetriggert werden durch Freunde. Ich mag das Wort Trigger nicht, das kommt eigentlich woanders her. Aber du wirst von Freunden oder du bist mit jemandem zusammen, der das spielt und eine Leidenschaft dafür hat. Und dann fängst du auch irgendwann mit an. Also, ja, finde ich cool. Oh, Grafik geil. Wie man kann es perfektionieren. Also wenn du auch noch jemand bist, der gerne Sachen perfektioniert, ja, und so, und dann zusieht, wie die auch alle zusammen spielen im Team und jeder hat so seine Aufgabe, dann habe ich das einfach auf meinen Laptop geholt, habe es drauf gespielt und dann hast du ja auch eine Entwicklung gesehen. Gerade bei World of Warcraft hast du so eine absolute Explosion an Entwicklung gesehen, wie die Grafik funktioniert, was du alles machen konntest, ja, wie du, also das nannten wir damals, das wird halt auch noch so Damage erzeugen mit deinem Charakter. Du entwickelst ja richtig deinen Charakter von Level 0 bis, oh Gott, ich glaube heute bis 100 oder 110 und dann hast du damals, also bei mir war es noch Level 80, deinen Charakter wirklich durch verschiedene Länder hochgelevelt und perfektioniert mit Ausrüstung und alles und du hast gesehen, weil du hast parallel, gab es ja auch eine Webseite von denen, wo die alles erklärt haben, bis ins Kleinste und Entwickler, mit denen konntest du aussprechen, wie die das jetzt machen und alles, ja, und man wollte auch so cool sein. Ja, man wollte auch so cool sein und man konnte das halt auch gleichzeitig ausprobieren. Das war das perfekte Spiel zwischen Gamification, ja, du konntest was erreichen und einer Gemeinschaftsbildung und gleichzeitig die Entwicklung parallel im Netz zu beobachten. Also damit haben sie uns Kunden, auch wenn man hat ja nicht mehr das Gefühl gehabt, man ist ein Kunde, sondern dass man wie ein Best Buddy ist. Oh ja, wir machen das zusammen. Natürlich hat das nur Blizzard Entertainment gemacht, ja. Aber man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt von der Gemeinschaft. Und dann noch die nachts die Gespräche mit den Professoren oder anderen Studenten oder Leute, die eh schon im IT-Bereich arbeiten. Ja, was blieb mir da anderes übrig?
Ich habe dazu zwei Fragen, liebe Jessica. Wenn du sagst, das war eine Zeit, da habe ich mit Professoren schon gesprochen. Also bist du ja auf jeden Fall Ü16 gewesen. Jetzt spielt mein Sohn zum Beispiel mit seinen 9 Jahren Minecraft. Und ich denke mir, ich kann mir diese Pixelei nicht angucken. Wir haben doch jahrelang dafür gekämpft, dass es geilere Grafik ist. Und jetzt? Was tun sie da? Ja, also das ist mal die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was hältst du davon, dass die heute schon tatsächlich in diesen Spielewelten eintauchen? Sollten sie dann wissen, wie das funktioniert? Also Claudia Nicoletta Grimm macht ja so einen Computerkurs, ich sag mal Computerkurs, also Programmierkurs für die Kleinen tatsächlich, damit die das auch schon lernen. Das finde ich ganz spannend. Müssen sie das wissen oder kann man Eltern irgendwie dadurch die Angst nehmen, dass Kinder, die jetzt auch zum Beispiel viel zocken, trotzdem irgendwann ihren Beruf finden?
Ich habe meinen Beruf gefunden. Also da kann ich schon mal sehr beruhigen. Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich absolut der Meinung, dass man Kinder sehr früh daran führen sollte. Also gerade beim Programmieren. Was passiert dahinter? Und was braucht man auch beim Programmieren? Man braucht Daten von uns. Man braucht Daten, wie funktioniert der Mensch davor? Man lernt auf einmal, wie man was beeinflussen kann über Programmierung im Hintergrund. Und dadurch, dass sie schon so einen Bezug dazu bekommen, wird es später mal einfacher zu begreifen, was macht meine KI zu Hause? Die braucht ja ganz viele Sachen von mir, damit sie überhaupt funktioniert. Also sie können es besser hinterfragen. Also das ist mein Standpunkt dazu. Sie lernen besser zu hinterfragen in dem Moment, wo sie sehr früh lernen, wie es funktioniert. Also beim Programmieren habe ich ja zum Beispiel gelernt, welche Funktion braucht ein Programm, also zum Beispiel bei C++ oder C oder Python und alles. Welche Funktion braucht ein Programm? Welchen Namen braucht es von mir? Braucht es überhaupt Namen? Braucht es, was, wie ich mich heute verhalten habe und so weiter? Deswegen habe ich auch gerade die Möglichkeit, mehr schneller und einfacher KI zu begreifen, was das gerade überhaupt bedeutet, was das ist. Und ich wäre zum Beispiel dankbar gewesen, es hätte bei mir früher angesetzt. Das war ja bei meinem Alter, also ist das, da hat es noch nicht so früh angesetzt bei den Frauen, dass man schon sagt, ja, hier Rechner, hier Computer und mach und beschäftige dich damit. Ich habe den Weg selber gesucht. Ich habe schon als kleines Kind Radios auseinander, alte Radios auf dem Flohmarkt gekauft und habe die auseinandergebaut oder wieder zusammengebaut und alles. Aber so, das war ja natürlich nicht so. Und wer ist das nochmal? UNESCO, genau. UNESCO zum Beispiel rät für KI, künstliche Intelligenz, ist aber nochmal ein nächster Schritt, sich damit in der Schule auseinanderzusetzen, so ab 13 Jahre. Also das ist so eine Empfehlung von denen und die haben sich sehr stark damit auseinandergesetzt. Empfehle ich eben auf deren Seite zu gehen, wenn man wissen möchte, wie Schulen sich damit auseinandersetzen sollten. Die haben tolle Handlungsempfehlungen dazu. Aber gerne so früh wie möglich damit beschäftigen. Minecraft ist cool. Das ist geil. Das ist, weil da ja schon die Pixel erkennen. Ich finde es genial, wenn die Kinder sich so früh wie möglich begreifen, was sind Pixel, dass es nicht dieses Reine hat, also wie heute mit Deepfakes und alles, man kann uns ja wunderbar damit manipulieren, sondern dass es sich wirklich aus einzelnen Teilen zusammensetzt, was wir am Ende zu sehen bekommen und dass da Informationen dahinter stecken. Und wenn die mit Minecraft zum Beispiel spielen, dann wissen sie, da steckt aber was anderes dahinter, als wir heute so absolut perfekt zu sehen bekommen. Finde ich gar nicht schlecht.
Schön. Während du so erzählt hast, Jessica, das fand ich total spannend. Du hast als Kind Radios geholt, auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Ich habe das Gleiche mit Fernseher gemacht, nur dass ich die auseinandergebaut habe, aber nicht mehr zusammengebaut habe, sondern habe die Kupferspule rausgeholt, da gab es ja die Spulen da hinten, ja, die Kupferspule rausgeholt und habe das Kupfer verkauft. So kam ich zum Verkaufen auch.
Ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht in meinem Leben.
Aber nein.
Das ist nee, geil, also bewundernswert. Und,
ja, als ganz kleiner Junge, das weiß ich noch. Aber ich habe eine Frage mal an Bianca. Sag mal, Bianca, warst du auch so Zockerin früher? Also ich war mega Zocker, auch mega. Und du?
Wir hatten ein Sega. Kennst du noch Sega?
Master System, klar. Mega Drive und Master System.
Ja, wir haben Sega, das kam irgendwann mal zu Weihnachten, das Christkind kam und da stand so ein Ding unterm Tannenbaum. Und dann, ich habe ja einen 5 Jahre jüngeren Bruder, der hat ja dann Elektrotechnik studiert. Also der hat auch irgendwie, der hat Autos auseinandergebaut. Ich glaube, meine Mutter musste den Seilzug halten, als er seinen Motorblock aus dem Golf gezogen hat. Das war auch ganz spannend bei uns in der Garage. Ja, weil es alleine nicht ging. Aber ja, also irgendwie hat jeder geschraubt. Wir haben auch gezockt tatsächlich und deshalb sind wir auch der Meinung, wir verbieten das auch Charlie nicht. Ja, der ist natürlich begrenzt in dem Alter, aber er darf das schon haben. Ne? Und das ist, gehört dazu heute, finde ich auch.
Ja, absolut. Jessica, jetzt lass uns mal nochmal in den Begriff Ingenieur reingehen. Also ich kenne Computer, Informatiker, Programmierer, Softwareentwickler, aber ehrlicherweise habe ich den Begriff Computer in Verbindung mit Ingenieur das erste Mal bei dir irgendwie erst einmal gesehen, dachte ich so, hä, wie geht das? Ja? Was, wo kommt das her? Wie ist es? Kannst du mal jetzt für mich mal erklären, so wo der Unterschied ist zwischen Computeringenieurin, also was du tust, und einem Entwickler oder dem, der Software macht oder die sich mit IT auseinandersetzt? Das würde mich mal interessieren.
Damals hat es ja so angefangen, dass auf einmal, also alles war analog, es hat alles wunderbar funktioniert, es war nirgends angeschlossen. Und dann auf einmal ist so die ganze Ingenieurswelt, so Step 7, also von Siemens und so weiter, das ist auf einmal alles digital angeschlossen. Wir müssen jetzt digital werden. Das heißt, ganz viele Systeme sind auf einmal ans Netz angeschlossen worden, die halt eine Automatisierung haben oder eine Ingenieursentwicklung haben. Und dann ist man auf die Idee gekommen, was ja gut ist, dass man sagt, okay, Ingenieure müssen jetzt auch programmieren können. Die müssen wissen, was das bedeutet, programmieren oder im Internet sein oder wenn das Device ins Netz angeschlossen ist und alles. Man hat dann damals die super Idee gehabt, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt den Ingenieursgang Elektrotechnik, dann haben wir den Ingenieursgang Informatik, Und Mechatronik. Die haben alles, was damit zu tun, die haben alles zusammengeschmissen. Also ich brauche nur eigentlich zwei Scheine machen. Dann habe ich noch meinen Elektrotechniker und meinen Mechatroniker noch in der Tasche und müsste halt noch zwei Bachelorarbeiten schreiben. Aber so hat man das halt damals gelöst. Ne? Oh, würde gehen. Mit KI heutzutage geht das. Augenzwinker. Und das war halt damals der Gedanke, dass Ingenieure jetzt unbedingt Wissen programmieren können. Halt, ich habe C++ gelernt, C gelernt, was passiert bei Linux und so weiter. Und ja, und das ist halt gut, weil gerade die Ingenieurinformatiker oder Ingenieure der Computerwissenschaften, die sollen halt beide Welten zusammenbringen. Das war der Gedanke. Also, dass wir einmal mit den Entwicklern sprechen, die du gerade angesprochen hast, die Informatiker, die Programmierung entwickeln und also Zeilencode schreiben. Ja, und ich kann verstehen, okay, ihr gebt mir jetzt eure Codes und ich verstehe, was da drin steht oder ich finde mit euch den Bug oder ich erkläre euch, wie auf der anderen Seite, auf der Ingenieursseite, überhaupt diese Maschine funktioniert. Also, wenn zum Beispiel eine Wartung von der Maschine passiert, das weiß nicht unbedingt ein Informatiker. Einer, der Programmieren gelernt hat, direkt von Haus aus. Also muss ich als Brücke dazwischen denen erklären, wie das funktioniert und wieder den Leuten, in dem, wo die Maschine steht, erklären, was der Entwickler sich dabei gedacht hat. Also so die Anforderungen aneinander anpassen. Das ist so die Idee dabei gewesen. Und
aber fand ich super, super wichtige ja. Schnittstelle.
Ja, ja. Ja, es war, ich bin auch froh, dass damals das initiiert worden ist. War damals noch die FH Frankfurt. Die heißt halt anders. Und bei der FH Frankfurt, ich habe das ja so parallel auch zu Universitäten mitbekommen, bei der Universität, ich war froh, dass ich an der Fachhochschule war, weil wir mussten ständig Projekte machen, ja, ständig irgendwas programmieren. Bei der Universität war es ein bisschen theoretischer, und aber bei uns, wir sind voll durchgetrieben worden durch IO-Programmierung, VDL-Programmierung und so weiter. Und
aber es ist auch so wichtig, dass es angewandt wird, oder? Das find, ist doch also ganz, ganz essentiell in diesem Job auch, oder?
Ja, absolut. Ja, es war zum Beispiel eine Szene, da habe ich ein Labor machen müssen und da war ich bei meinem Professor, dann, das kennt ihr wahrscheinlich, mündliche Prüfung, sitzt bei ihm, gibst dein Paper ab und alles, hast alles fertig. Und dann hat in meinem Computerprogramm der halbe Ablaufdiagramm gefehlt. Ne? Da habe ich ihn gefragt, haben Sie einen Stift? Und er so, ja, hier, ich so, noch ein Papier? Ja, dann habe ich ihm aus dem Kopf das Ablaufdiagramm runtergeschrieben und ja, deswegen, Praxis ist halt wirklich viel wert am Ende.
Prüfung bestanden.
Ja, das sogar sehr. Und bei ihm war es nicht so einfach zu bestehen.
Bianca, weißt du, was der Knaller ist? Ich hatte tatsächlich in meinem Bauingenieurstudium das Fach Bauinformatik. Und da kommt die Jessica jetzt gerade mit C++. Und das sind ja für mich wirklich, ne, also wie ich das bestanden habe, keine Ahnung, bis heute nicht. Struktogramme, Ablaufdiagramme, Class, Void und keine Ahnung noch was. Will ich nichts mehr mit zu tun haben. Ich bewundere oh, aber Menschen, die das echt können. Ich kann es nicht, aber ich habe es irgendwie geschafft. Haken hinter.
Sehr gut. So, jetzt hast du das ja als Mann irgendwie bestanden, ja? Mhm. Und Jessica, mit wie vielen Frauen warst du im Studiengang?
Jo, genau, ja.
Wir waren zu viert.
Unter wie vielen Männern?
Von 70 Leuten ungefähr. Also am Anfang waren wir 70 und es waren so 4 Frauen. Am Ende haben 8 bestanden von dem Ganzen. Also bei mir hat es ja eh ein bisschen länger gedauert, weil ich meine Mutter parallel noch 24 Stunden gepflegt habe. Aber also im Ganzen, es haben nicht so viele bestanden, weil man muss wissen, gerade beim Bachelorstudiengang, wenn du 3-mal einfach nicht bestehst, sei es Physik zum Beispiel, also wenn du in einem eine Schwäche hattest und hast da 3-mal nicht bestanden, bist du ja direkt aus dem Studiengang geflogen. Ja. Und das ist halt bei Ingenieurinformatik, also ist ganz leicht, einfach nicht unbedingt zu können, einfach Elektronik, Programmieren, Physik, also du kannst nicht alles. Ja, und
Du bist ja heute dann auch noch eine Frau unter wenigen Männern, die das können, oder? Also, und ich habe ja eingangs auch mal geschrieben, mit 34.000 Followern da draußen auf LinkedIn, eine doch sehr präsente Frau in diesem Metier mit viel Herz, wo man doch den Nerds in Anführungszeichen wenig Herz zuschreibt. Und dann bist du auch noch schön. So. Oh. Und wer hat jetzt damit ein Problem da draußen? Erzähl mal, was los ist bei dir in der Inbox.
Ja, genau.
Ein Nerd zu sagen, dass er schön ist, das ist schon ein Wussloch. Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
Nee, alles gut. Erzähl mal, was in deiner Inbox los ist.
Nee, ist eigentlich ganz okay. Also ich glaube, ich habe ein gutes Maß getroffen, dass man weiß, dass man jetzt nicht unbedingt ständig nach dem Flirt-Café fragen sollte. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ne? Und ich gehe auf sehr viele Sachen einfach nicht ein. Also ich ignoriere das fast. Also wenn das, ich denke nicht immer sofort. Also wenn jemand sagt, können wir mal einen Kaffee trinken zum Vernetzen. Bei mir ist so, da bin ich viel zu sehr Nerd und Ingenieur, der sagt, ja, ist eine gute Idee, lass uns vernetzen, ja und bla. Und ich denke immer erst sehr viel später, oh Moment mal, könnte es vielleicht anders gemeint sein, ja. Aber das kriegt man dann ja auch raus, weil nicht jeder Mann möchte einen anbackern. Es geht auch einigen Männern oder auch Frauen darum, ja, einfach wirklich den Kontakt zu einem herzustellen, weil man einfach eine interessante Person ist. Also das sollte man sich immer ein bisschen offen halten, dass es wirklich um das Thema und um die Person geht und nicht darum, um irgendwie mal schnell zu flirten, kriegt man aber ziemlich schnell nach 3 Nachrichten schon raus. Wenn da ein bisschen zu viele Emojis kommen oder so.
Ein Indikator.
Einschlafen. Ja, man sollte sich auch nicht dadurch irgendwie entmutigen lassen, weil was du ansprichst, ist ja, man wird schon sehr stark reduziert. Das kann ich. Weil es ist nämlich echt dieser Effekt, hä, du bist ja auch schlau. Ja, und das kam in letzter Zeit immer öfters vor, gerade jetzt, wo bei LinkedIn doch ein bisschen mehr Impact ist, kommt wirklich dieser, du bist ja auch schlau. Da habe ich mir so zurück, also ich so, schreibst du das auch beim Mann drunter?
Natürlich nicht.
Geht. Geht, da muss ich einmal intervenieren. Ich weiß, was die Jessica meint. Kenne ich auch. Die Leute sehen einen, also das hat, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht bei einer Frau häufiger sichtbarer ist, aber es ist auch bei Männern, ich kann es bestätigen.
Bei dir schreibt eine Frau in den Chat, du bist auch schlau.
Aber aus Gesprächen, wenn du mal mit Menschen sprichst und dann urplötzlich erzählst, was du so alles machst und getan hast und woher du kommst und was du gelernt hast und dann so, das hätte ich dir jetzt aber nicht zugetraut. Sowas.
Ja, original. Das ist.
Okay. Warum hättest du mir das nicht zugetraut? Ja, weiß ich nicht. Es hat was mit Aussehen zu tun. Es hat aber auch was, und das ist wirklich so, das erlebe ich ja jetzt schon seit, Achtung Jessica, seit 47 Jahren.
Du musst mir Beauty-Tipps geben.
Guten Schlaf, positiv denken, ja. Aber, nee, ernsthaft, jetzt mal zurück zum Thema. Ich bin davon überzeugt, dass es auch etwas dieses Herkunftsthema mit zu tun hat. So, man sieht jetzt bei mir, es ist kein klassischer Name. Also, naja, ein Ausländer. Was kann der denn schon? Ich bin ganz offen. Und dann heißt es übrigens, hätte ich Ihnen jetzt nicht zugetraut. Ach so, nur weil ich so anders heiße oder vielleicht nicht so dieser klassische Ingenieur bin, wie man ihn kennt. Ja, deswegen weiß ich, was du meinst, Jessica. Es ist nervig, aber...
Musst du einen Anzug tragen, damit man das...
Anzug, ja. Seriös, ja, keine Ahnung, Haare kurz schneiden, Seitenscheitel, weiß ich nicht.
Aber, also mir wurde geraten, einmal von einem Ex-Chef wurde mir geraten, ja, mach doch deine Haare zu, zieh eine Brille an und kleide dich wie ein Mann, dann nimmt man dich ernst. Und ich so, naja, ich werde ernst genommen, ich weiß gar nicht, auf was sie gerade kommen, ne? Ja. Also, ich so, vielleicht sollte man es eher umdrehen. Werden Sie denn ernst genommen?
Ja.
Braucht es da vielleicht? Oder ich soll tiefer reden? Ja, und ich so, und das habe ich auch mal bei der Messe erlebt, da bin ich eingeschritten. Da hat eine Frau ganz viele Mädchen vor sich, denen er auch erklärt, sie sollen sich doch verhalten wie ein Mann. Und passt auf, sie sollten nie größer sein als der Mann ihnen gegenüber. Also auch keine hohen Schuhe tragen oder sonst irgendwie was. Mir ist so die Krawatte geplatzt, weil bitte seid Frau. Also bitte. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Manche Frauen sind, haben auch mehr männliche, ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann es auch gar nicht mehr so einteilen. Also diese Einteilung geht mir eh mega auf den Keks. Ja. Mhm. Ich bin halbe Nerd. Ja. Also wahrscheinlich könnte man mich da, wenn man mich klassisch einteilen würde, mehr als Junge einteilen. Aber das ist ja Bullshit, also wenn man das so sagen kann.
Ja,
und einfach frei machen, so wie man ist und sich wohlfühlt. Also wenn man sich natürlich nicht damit wohlfühlt, im Netz so öffentlich mit einem umzugehen, sollte man es vielleicht lassen und sich auch schützen. Aber wenn man da Bock drauf hat, bitte die eigene Person sein.
Und naja, auch im beruflichen Kontext vor allen Dingen. Also das, was du sagst, ist eine Message auch für die Girls da draußen, die Bock auf so ein sagen wir mal, männlich besetzten Beruf haben, bitte geht da raus und seid in diesem Job Frau. Ja, du musst nicht unbedingt einen Blaumann hochgeschlossen tragen, nur weil du im Auto schraubst. Also um Gottes Willen. Ja.
Einer meiner letzten Chefs, schon ein bisschen länger her, ich bin früher häufiger immer mit so Hemden, also Holzfällerhemden rumgerannt, ne, und ein bisschen lockerer und habe immer hier so ein relativ weit, die Knöpfe weit offen gehabt hier oben. Ja?
Also, dass man sieht mir meinen Daumen so.
Ja, Kette noch hier drum gehabt. Und dann kam er dann vorbei und dann meinte so, Herr Kamerina, jetzt machen Sie doch mal endlich mal das Hemd zu. Und ich sag nicht so, warum? Wenn ich mich doch jetzt gerade so wohlfühle, mein Gott, also wo ist denn das Problem? Ich bin doch jetzt nicht irgendwie in einer Vorstandssitzung, ja, wo ich jetzt irgendwie eine andere Etikette auch habe. Aber das verstehe ich nicht, ja, das verstehe ich nicht. Jeder soll doch wirklich, wie ihr das gerade gesagt habt, so sein, das so ausleben, wie er oder sie es möchte, ja, und ich verstehe es nicht. Aber naja, ich kenne es, Jessica und Bianca.
Das ist leicht frustrierend, aber echt benutzt den Kopf, weil es geht wirklich darum, was in der Birne ist. Und wenn sich ein Mensch wohlfühlt in einem Businesskleid, hohe Hacken, ja, und dadurch funktioniert der Kopf besser, ja, bitte super. Machen. Du hast Bock, in der Jogginghose zu kommen, ja, weil du eh heute keinen Geschäftstermin hast, sonst irgendwie, ja, und die ist auch wenigstens mal einmal in der Woche gewaschen worden, aber du fühlst dich wohl, du kriegst dann halt ein Büro, wo es ein bisschen dunkler ist und alleine, ja, damit die anderen das nicht. Aber wenn du dich damit wohlfühlst und funktionierst, ich möchte, dass du funktionierst, ja, damit wir gut zusammenarbeiten können, ja, und wenn du mal nicht so funktionierst, dann halt auch okay, ja, aber absolut, fühlst dich wohl und willst bleiben.
Richtig toll.
Und da jetzt nochmal eine ganz große Brücke zu schlagen, zurück zum Thema Normungsgremium, was ich ja in deinem Lebenslauf noch gefunden habe. Ich begleite ja tatsächlich auch einen Kunden, der mit Tiefbau zu tun hat. Und da geht es auch um diverse Produkte, die genormt werden müssen. Und wenn das passiert, ist immer High Life im Unternehmen. Jetzt sehe ich bei Jessica, die sitzt im Gremium und vergibt ECE-Norm. Was ist da los? Warum hat man darauf Bock?
Das war vor ungefähr 2 Jahren. Da war das mein Job im VDE. Da musst du vielleicht auch ein bisschen nerdig für sein, ne? Mit Zahlen, du wirst ständig mit Zahlen um dich. Dann hast du es auch noch mit unterschiedlichen, ich war ja richtig Normungsreferentin davon, du hast mit unterschiedlichen Personen aus, zum Beispiel von Bosch, von Siemens, von Konkurrenzfirmen, die sitzen alle an einem Tisch und mit ihnen zusammen diskutierst du über eine Anforderung, vielleicht auch mal einen halben Tag. Und mit dieser Anforderung kannst du wirklich was bewegen, also auf internationaler Ebene oder nationaler Ebene, dass Unternehmen besser zurechtkommen damit, ihre Systeme bei sich zu implementieren und dass ihre Systeme auch mit dem anderen Unternehmen funktionieren. Und das hat immer so ein bisschen etwas in der Welt bewegen zu tun. Ja, und das hat mir sehr viel Spaß daran gemacht und auch die Diskussion. Oder ich habe da wirklich so mit fast 40 Männern an einem Tisch gesessen, weil da einfach nicht so viele Frauen unterwegs waren. Und das war so eine schöne, respektvolle Zeit auch. Man hat auch nie, also da bin ich nie irgendwie drauf gestoßen, oh, Sie sind ja auch schlau, sondern echt immer sehr respektvoll und würdig. Und es war eine sehr schöne Zeit einfach auch mit denen zusammen. Und viele Liebe zahlen.
Sie sind auch dankbar, wenn sie angeleitet werden. Also das weiß ich von denen, die dann auf der anderen Seite stehen, die sagen, und wenn uns das erklärt wird und wenn wir dann nochmal an einem Schräubchen justieren müssen und es funktioniert dann und wir haben dann diese Siegel, dann ist es auch wirklich geil. Ja?
Richtig, ja.
Wisst ihr, was ich spannend finde? Jetzt, Jessica, muss ich jetzt nochmal die Parallele zu mir ziehen. Ich habe ja auch so einige Normungen mit begleitet an einer DIN-Spec. Das war so einer der letzten, die ich mal mitgemacht habe. Ja, ist spannend, aber das ist auch wahnsinnig trocken. Jo. Das ist richtig, richtig trocken. Ja.
Wie wird was genormt? Wie, auf was sollte man achten? Da zum Beispiel sei zu erwähnen, sollte, müsste, könnte. Also man kann sich wirklich einen halben Tag darüber diskutieren, ob jetzt in einen Satz reinkommt, sollte oder müsste. Genau. Können Sie das tun? Ja. Ist die Anforderung nicht zu hart definiert, weil man darf ja auch das nicht so zu eng definieren, sondern man muss es weicher definieren und so weiter und so weiter. Ob überhaupt Bock gemacht. Also wahrscheinlich, das ist mein Nerdherz. Das
hat ja genau. Genau, ja, super.
Und da anschließend die Frage, wenn ich bei dir lese Smart Home and Building, wie ausgestattet ist deine Bude zu Hause?
schlimm. Also alles, was ich in der KI schreibe, also bei mir kann alles mitgehört werden. Also ich bin so gläsern, ja, das ist unfassbar. Ja, man denkt ja immer, man hat nichts zu verbergen und so, aber ich habe sehr viel Smartphone. Also ich kann ja alles irgendwie, ich komme sogar in die Tür rein, ich probiere halt alles aus, ich bin wie so ein Spielkind, ja. Und wenn du auf einmal Gehalt auf dein Konto bekommst, ja, dann kannst du dir auf einmal noch lustigeres Spielzeug kaufen, ja. Und es wird alles ausprobiert. Ich probiere auch jede KI, es geht fast gar nicht mehr heutzutage, aber fast alles aus. ChatGPT ist ja mein absoluter Begleiter. Da probiere ich ja alles aus, was irgendwie geht. Wie sehr kann mich ChatGPT wirklich ersetzen oder unterstützen, ja. Und das Problem ist, dass ich da keine Angst habe, ja, und mich wahrscheinlich selber irgendwann mal wegrationalisiere, aber da muss ich halt schauen, was ich mache. Aber
also mein Smart Home Highlight ist, dass ich die Wäsche nicht mehr vergesse im Keller.
Sehr geil. Dafür habe ich einen nervigen Piepton in meiner Waschmaschine.
Aber also mein Handy sagt mir, die Wäsche ist fertig. Es geht nicht geiler, ja?
Ja, das ist schon geil. Also es gibt echt tolle Sachen. Einfach auch, wenn ich reinkomme in die Tür und sage, bitte Licht an, ja, und die Licht geht ja in der Wohnung an. Oder ich komme gerade nach Hause, ich so, bitte mach mal Licht schon oben. Oder ich kann sogar, ich habe zwei Kater hier zu Hause, ich kann die von unterwegs aus füttern, ich kann die beobachten, ich merke gerade, vielleicht, ich habe ein Problem. Aber vielleicht ist es behandelbar.
Von unterwegs füttern, finde ich super. Oh Gott.
Aber macht Spaß. Also es fängt ja schon an, wenn du morgens aufwachst und halt dein System fragen kannst, ja, Nachrichten, was steht heute an und alles, und ist gemütlich geworden. Und deswegen umso besser, wenn die Kinder früh genug lernen, damit umzugehen. Gerade auch mit so einer Frustration kann ich mich noch gut dran erinnern, wenn das Internet ausgefallen ist. Was mache ich denn dann? Wie gehe ich dann mit meiner Zeit aus? Weil wenn hier alles ausfällt, muss ich ja auch alles selber machen, und das muss ich ja selber auch noch können. Ja, und dass das Kindern früh genug bewusst wird, ist auch sehr wichtig. Was, wenn das auch mal abgeschaltet wird, sonst irgendwas.
So, und dann sind wir ja schon beim Thema Cybersecurity. Schön, dass du die Brücke schlägst. Und dann unabhängig von, was ist jetzt mit Smart Home, sondern was ist mit der politischen Lage da draußen?
Also wir sind andauernd ständig Angriffen ausgesetzt. Also das ist einfach Fakt. Und die wachsen auch. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die Angriffe wachsen und die werden immer professioneller. Ich schreibe sehr viel positiv über künstliche Intelligenz, weil ich den Leuten ein bisschen die Angst davor wegnehmen möchte, weil wir wissen, glaube ich, alle, wir werden so oder so damit arbeiten irgendwann, und es kommt auf uns zu. Deswegen möchte ich da so ein bisschen die Hürden wegnehmen. Aber natürlich gibt es auch die Gefahren und die Bedrohung. Und die ganzen Täter und Täterinnen, die nutzen natürlich auch künstliche Intelligenz aktuell und automatisieren viel. Also die ganzen Angriffe, die sie vorher schreiben mussten, sonst irgendwie oder über Bots und sonst wie geleitet haben übers Netz, können sie jetzt alles automatisiert machen. Und das heißt, dass massenhaft die Angriffe auf Unternehmen gestartet wird und die Spionage auch, weil das Spannendste ist ja, die Daten von anderen Unternehmen herauszufinden, an was arbeiten die Geschäftsmodelle, wer kündigt bald, was verdient jemand und so weiter. Und das ist massiv gestiegen und da müssen wir unbedingt endlich was tun. Das Problem ist, Cybersecurity tut mir heute nicht weh. Also ich sitze hier gerade, ich habe alles vernetzt und es ist unsichtbar. Wenn mir jetzt nächste Woche was passiert, meine Fotos werden sozusagen gehackt und sonst irgendwie was alles genommen, dann wird mir das wehtun. Aber es müsste mir eigentlich heute schon wehtun, damit ich heute da rein investiere. Und für Unternehmen ist es so, wenn jetzt jemand aus dem Unternehmen kommt und sagt, hey, wir müssen was tun, Cybersecurity, dann fragt natürlich der Geschäftsführer, ja, aber was bringt mir das übermorgen auf mein Konto? Und das macht Cybersecurity nicht. Cybersecurity schützt die Ressourcen und schützt auch, dass du keine Strafen zahlen musst. Also gerade jetzt ab Oktober kommt die neue NIS, kommen neue Anforderungen und gesetzliche Regularien. Das bedeutet, man ist hohen Strafen ausgesetzt, wenn man bestimmte Dinge nicht umsetzt bei sich im Haus und Unternehmen. Aber das ist denen noch gar nicht bewusst. Also das ist
ja. Und das ich habe eine Freundin, die arbeitet bei einem Cybersecurity-Unternehmen und unterstützt zum Beispiel Prominente. Ja, also alle Promis, die gehackt werden, Social Media Influencer, wie auch immer. Es passiert erst dann was bei denen, wenn es schon passiert ist. Und das ist so schade. Und deshalb auch da gerne nochmal dein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Was kann denn der kleine Mann, die kleine Frau tun? Also ich weiß, wie ich mit meinen Passwörtern umgehe. Freunde der Nacht, das wollt ihr nicht wissen. Was kann man machen?
Also du kannst den Passwortmanager auf jeden Fall installieren und runterladen, der die automatisch generiert, dass du selber gar nicht mehr so viel Arbeit hast und dir auch nicht komplizierte Dinge ausdenken musst, ja, weil dieses 1234, 4321, ja, das ist schnell passiert, oder du benutzt ein Passwort für alles, ja, das ist ja auch sehr beliebt, da kann es noch so kompliziert sein. Also sowas unbedingt sich holen, ja, weil natürlich schützt es auch nicht bis zum Endpunkt, ja, aber das ist schon mal eine höhere Hürde. Also man braucht umso länger, um dich zu hacken. Und das ist schon mal viel Zeit, ist viel wert. Die Täter und Täterinnen haben nicht immer so viel Zeit.
Machst du einen Unterschied zwischen den Passwortmanagern, die man sich jetzt runterladen kann, ja, also die es käuflich zu erwerben gibt, und denen, die jetzt schon zum Beispiel von Google oder von Apple, die sind ja schon in dem System irgendwie installiert. Also ich nutze zum Beispiel den Apple Passwortmanager. So, also fahre ich Google, muss ich nichts bezahlen, ist auf allen Geräten drauf. Gibt es da Unterschiede?
Ich finde das ziemlich gut, weil man muss ja gerade bei den Apple-Produkten, ne, die schließen immer ziemlich schnell Softwarelücken. Also du kriegst ja ziemlich schnell Updates und alles, und die sind hinterher, dass ihre Kunden zufrieden sind und das nächste iPhone oder iMac oder sonst irgendwie kaufen. Und man weiß auch, die sind übermorgen nicht weg vom Fenster. Ja, also da hast du schon eine größere Sicherheit. Das ist auch, dass die ein Interesse haben, dass sie nächstes Jahr noch auf dem Markt sind und die Lücken geschlossen werden. Also deswegen bin ich da schon sehr dafür. Also ich würde jetzt nicht unbedingt ein Produkt nennen, aber ich bin gerade für solche Player, wo man weiß, die haben ein Interesse, nächstes Jahr noch da zu sein und ihre Geräte auch zu verkaufen an die Kunden. Und wenn da irgendwie mal so ein Schaden da ist, nicht gut, und dann wird sowas auch nicht mehr genutzt. Also da, wo Software-Updates kommen, Interesse da ist, würde ich empfehlen. Ja. Mhm.
Dann mache ich alles richtig, Bianca. Also zumindest glaube ich das.
Außer
mit dem 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich mir gedacht, wie hat die Jessica mein Passwort rausgekriegt?
Ja, Gedankenübertragung. Nein. Man ist überrascht, aber das ist wirklich eins der häufigsten, also diese einfachen Passwörter sind die häufig, weil das ist das, was ich vorhin meinte. Man hat diesen Schmerz nicht, dass es übermorgen passieren kann. Spürst du nicht, naja, wer soll mich denn hacken? Ich bin ja so mega uninteressant. Ja. Nee, du arbeitest wo oder du bist mit jemandem befreundet, der in einem Unternehmen arbeitet. Und über dich, wenn ich alles von dir weiß, dann treffe ich dich halt irgendwo. Ja, oder schreib dir mal eine nette E-Mail oder so. Oder behumst dich mit KI, mit Deepfakes. Und so komme ich vielleicht an den Geschäftsführer ran, mit dem du mal vor 3 Jahren zusammen warst. Also,
was ich immer wieder feststelle, ist tatsächlich, dass wenn ich LinkedIn-Learnings, Tricks und Tipps da verteile da draußen, gerade auch in Unternehmen, also wenn wir Corporate Influencer-Programme installieren, ich gehe immer in der ersten Stunde mit denen ins Backend. Und so viele, also ich glaube 80% der Leute haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht an. Kriegst du das mit? Hast du das auch schon erlebt?
Ja, das kriege ich natürlich sehr oft mit. Also wenn ich kriege Anrufe, ich werde gefragt, ja sag mal, hier steht hier gerade was mit 2-Authentifizierung, ne? Meinst du das gut? Und ich kriege dann einen halben Herzinfarkt. Also ich bin ja froh, dass mittlerweile ganz viele Unternehmen das halt wirklich auch verlangen. Also sagen, bis hierhin, stopp, und entweder du machst es oder du kannst halt nicht mehr dran teilnehmen, was sie dir zur Verfügung stellen. Weil das ist so eine geniale Sache. Dein Handy hast du meistens dabei oder ein anderes Device, ja, und kannst es schneller erledigen. Also unbedingt machen. Und es machen noch viel zu wenige, weil ihnen, du hast ja gerade gesagt, wenn du mal sowas teilst, einen Beitrag oder darauf aufmerksam machst, ja, die Leute wissen es einfach nicht. Also es fehlt sehr viel an Aufklärung an der breiten Masse sozusagen. Und das ist halt, der Mensch ist die Person, die ist die höchste Sicherheitslücke. Ja. Und das merken wir halt, dass es viel zu wenig Aufklärung gibt. Und dann kommen halt mal so Beiträge. Hey, hallo, vielleicht solltet ihr darauf achten. Was? Das existiert? Ja. Schon länger.
Das heißt, wir schreiben das nochmal in die Shownotes. Wir schicken nochmal den Link von LinkedIn rein, wo man die Zwei-Faktor-Authentifizierung anschalten kann. Genauso schreiben wir euch in die Shownotes diesen Programmierkurs für die Kleinen von Claudia Nicoletta Grimm. Das finde ich super spannend. Die stellt dann tatsächlich auch kostenlos zur Verfügung. Das sind so 10 Stunden, wo man mal so ein bisschen was lernen kann. Ich danke dir, liebe Jessica, für deine Aufklärung zur Person Jessica Fritz und zu dem ganzen Drumherum, was super spannend war. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke euch.
Ja, Jessica, dankeschön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bianca, aber das schreit echt nach einem zweiten Teil, weil wir haben uns noch gar nicht mit Jessica über Social Media unterhalten. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für sich, weil ich mach mal so einen Cliffhanger. Wie kommt man auf über 30.000 Follower? Das, liebe Leute, erfahren wir in einer späteren Folge mit Bianca und Jessica. Von meiner Seite aus. Danke, Jessica.
Danke. Tschüss, Oskar.
Ciao aus dem Pott.
Das war Kölle in Pott. Von und mit Bianca Schiffgens und Sissis Kamarianakis. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann bewerte uns gerne auf Spotify und Co. mit deinen Sternen. Du hast Anregungen und Ideen oder möchtest mit uns arbeiten? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail an podcast@kölleinpott.de.